1. Wenn Ärger in die Stadt kommt, nimmt er meist die North Shore-Linie. Weiter südlich am See, in Chicago, sind die Zeiten hart. Der Wind hat gedreht. Die Aufhebung der Prohibition steht kurz bevor. Big Al sitzt im Bundesknast in Atlanta. Das Syndikat ist sprunghaft und unberechenbar geworden. Und wer einen Vorwand braucht, schleunigst zu verschwinden, fährt rauf nach Milwaukee, wo selten was Schlimmeres passiert, als dass einem jemand einen Fisch klaut. Hicks McTaggart läuft schon den ganzen Tag im Third Ward herum und behält zwei Touristen mit Borsalinos und schwarzen Kamelhaarmänteln im Auge, die vom Hauptquartier an der 22nd Ecke Wabash raufgeschickt worden sind. Denn wenn's in Milwaukee was zu regeln gibt, kümmern sich die Chicagoer Jungs darum. Und zwar seit Vito Guardalabani vor 10 Jahren den Löffel abgegeben hat, auch wenn Vitos Nachfolger Pete Guardalabani nach wie vor als Chef des Ward gilt und sein Foto in den Klatschspalten auftaucht, lächelnd, auf Hochzeiten und so. Hicks drückt sich in der Gasse hinter Pasquales Bella Palermo herum, hört nudelwickelnde Geselligkeit, riecht Spaghetti-Soße, bratenden Knoblauch und Sfincione Bagherese auf einem Feuer aus Olivenholz. Und das macht ihn hungrig. Doch so kurz vor dem Zahltag besteht sein Mittagessen aus Thermosflaschen Kaffee und einem Buttermilchkrapfen, den er in irgendeine Tasche gestopft hat. Das Geräusch der Explosion scheint von jenseits des Flusses und irgendwo näher am See zu kommen. Gabeln und Gläser halten auf dem Weg vom Tisch zum Mund kurz inne, als würden alle eine Sekunde stillen Gedenkens einlegen. Niemand wirkt überrascht. Als man etwas später auf die Straße tritt, ist die Sache noch immer Thema. Da kommt man her, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu finden, und dann? Diese Stadt klingt langsam wie Chicago. Die zwei sehen einander an, als wüssten sie was. Hinter der Vertraulichkeit oder Gleichgültigkeit ist eine tiefe Bosheit am Werk. In den Stunden, die vergehen, bis die beiden Glücksnasen wieder im Zug sitzen, hört Hicks diverse Geschichten von ehekrächendem Gangstermilieu oder beschlagnahmten Spritlieferungen, wie sie jeder kennt. Und das ist nicht besonders hilfreich. Nicht hilfreicher als das, was er jetzt im Oriental Drugs erfährt, einer Kombination aus Drugstore, Werkzeugladen und Imbiss, Herz und Seele der Eastside, wo er gewöhnlich verlässliche Informationen über das kriegt, was in Milwaukee so läuft, und sich manchmal, sofern es nicht allzu kurz vor dem Zahltag ist, ein Mittagessen leistet, während er andernfalls lieber zu Otto's Oasis geht, einem als Nachbarschaftsimbiss getarnten Speakeasy mit einem Angebot, das von erst vor Stunden aus einer Badewanne gepumpten Fusel bis hin zu per Schnellboot geschmuggeltem 1A-Sprit reicht, und wo er heute durch pures Glück genau in dem Moment neben der Küchentür steht, in dem Ottos Frau Hildegard ein Tablett voll Knabbereien zur Theke bringen will, und während die anderen Hildegard begrapschen, gelingt es Hicks, dem das sizilianische Essen bei Pasquale nicht aus dem Kopf geht, sich so viel von diesem Zeug zu sichern, dass er wenigstens die nächsten paar Stunden überstehen wird. Später, in der Detektivagentur Unamalgamated Ops, erwartet ihn sein Boss Boynt Crosstown an der Tür. So nervös, dass seine Füße einen schnellen Viervierteltakt auf die Schwelle klopfen. Blitzmitteilung! Er packt Hicks Krawatte und tut, als würde er ihn quer durchs Büro in sein Zimmer zerren. Dauert bloß eine Minute. Hicks versucht, eine gewisse Professionalität zu wahren. Du hast zur Mittagszeit nichts gehört, nehme ich an. Bomben kommen, Bomben gehen. Die Handelskammer von Santa Flavia ist nicht mehr so wichtig. Schreibt mir einen kurzen Bericht, aber das sind bloß Kinkerlitzchen. Ich habe uns was Fabelhaftes an Land gezogen, und ich sage dir, damit sind wir alle gemachte Männer. Und so weiter. Ich wollte, du würdest nicht zur Arbeit kommen, wenn du so bist, Boynt. Klar, klar, aber es ist zur Abwechslung mal nicht bloß der Tagtraum zur Wirtschaftskrise, sondern da ist Geld drin, großes Geld. Ich hab's gesehen. Bei Boynt erweist sich sowas gewöhnlich als unleserlicher, mit Bleistift auf eine feuchte Papierserviette geschriebener Schuldschein. Hicks ist bemüht, sich seine Skepsis nicht anmerken zu lassen. Diesmal ist es wirklich da, auf dem Tisch und so grün, wie Wisconsin war, bevor sie alles abgeholzt haben. Zu dumm, dass meine Matratze voller ist, als die Polizei erlaubt. Die Scheine hängen schon raus, du verstehst? Du warst immer zu billig, sagt Boynt und wackelt mit dem Kopf. Hast auch vor dem Crash für Kleingeld gearbeitet. Er drückt auf eine Taste der Gegensprechanlage. Thessaly, würden Sie uns bitte die Akte bringen? Ihr habt einen ganz anderen Steuersatz da oben in Shorewood, stimmt's? Boynt kriegt hier den größten Teil der klassenkämpferischen Sticheleien ab, die in Industrienähmaschinentempo und praktisch pausenlos kommen, seit sich eine bestimmte Seite aus seiner vertraulichen Personalakte eines Tages zu einem Papierflugzeug gefaltet hat und in den Raum mit dem Vervielfältigungsapparat gesegelt ist, von wo Kopien im Handumdrehen zu jedem Mitarbeiter gefunden und verkündet haben, dass Boynt pro Jahr etwas über 10.000 verdient und außerdem an einigen Nebengeschäften beteiligt ist, über die man vielleicht irgendwann, aber bestimmt nicht sehr bald, Näheres erfahren wird. Thessaly Wayward kommt mit einem einigermaßen umfangreichen Aktenordner herein, den Boynt sogleich dramatisch aufklappt. Hicks sieht einen vertrauten Ausschnitt aus einer Boulevardzeitung. Was ist das? Ist der gute alte Bruno wieder im Spiel? Damit ist der örtliche Multimillionär Bruno Ermont gemeint, in der Milchindustrie bekannt als Al Capone des Käses, der sich im Exil befindet, seit er vor nicht allzu vielen Jahren einen Schrankkoffer mit Geld gefüllt hat und mitten in der Nacht abgehauen ist.
Sie hörten Schattennummer von Thomas Pynchon. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingel und Dirk von Gunsterin. Gelesen von Julian Mehne. Ein Hörbuch des Argon Verlags.